HBS Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber mir hätte man.
Einen wunderschönen guten Tag hier aus Studio 1, Radio X, eurem Lieblingsradio hier in Frankfurt. Heute am 4.1.2016 haben wir jemanden hier im Studio, der schon mit uns Sendung gemacht hat und in den Schoß der Redaktion zurückgekehrt ist. Hallo Jan.
Hallo Nils.
Du musst das richtige Mikrofon auch nehmen, ich denke mir.
Ja, so hört man es wahrscheinlich. Ne?
So leise. So, ja, Jan, wir haben uns auch heute ein Thema mitgebracht.
Genau. Das, wir haben was vor, sozusagen.
Ja, was vor. Was ganz Besonderes. Vielleicht kann man sagen, es gibt ja eine Welt, die nennt sich die Welt der Wissenschaft. Mhm. Und die hat scheinbar mit dem, was uns so umtreibt, jetzt außer Autofahren oder andere tolle technische Dinge wie Satellitentelefone oder ähnliches, wenig mit unserem alltäglichen Leben zu tun.
Stimmt, die führt so eine Art Satellitendasein.
So ein Satellitendasein. Und wir haben festgestellt, vor allen Dingen auch du, dass der Transfer von Wissen aus der Welt der Wissenschaft in das Diesseits der alltäglichen Mühsal und des Überlebenskampfs.
Die bewusste Wahrnehmung der öffentlichen Gesellschaft.
Eigentlich gar nicht so da ist. Man überlässt es dann eher den Leuten, die man im Elfenbeinturm wähnt. Aber wir sind zu der Erkenntnis gekommen, oder du bist zu der Erkenntnis gekommen und hast mich ja auch angesprochen, weil wir da was machen wollen zu, dass es ganz wichtig ist, dass man also die wissenschaftlichen Erkenntnisse, auch die Entwicklungen der letzten 15 Jahre, öffentlich macht.
Mhm. Dass sie einfach mehr Einzug halten so in die bewusste Wahrnehmung der öffentlichen Gesellschaft, was die Wissenschaft da so im Hintergrund so alles herausgefunden hat die letzten 15 Jahre über Themenfelder, die uns doch alle sicherlich betreffen werden in näherer Zukunft oder nächsten Jahrzehnten oder dieses Jahrhundert.
Ja, ich denke, das ist sozusagen schon mal so als Intro, als Anfang. Ganz wichtig, dass wir das vorneweg mal sagen. Uns geht es auch nicht darum, dass wir jetzt hier eine Wissenschaftssendung aller, was weiß ich, wie sie alle hießen.
Ja, genau, die ganzen vergangenen Wissenschaftssendungen.
Ja, sondern uns geht es eher darum, also wir sind auch beide keine Wissenschaftler, muss man auch dazu sagen.
Ganz wichtig auch.
Aber trotzdem wichtig, Wissen weiterzureichen, weiterzugeben. Und das wollen wir jetzt also auch versuchen. Wir haben da auch eine Sendereihe dazu vor. Und das Thema haben wir uns ja noch nicht so richtig drauf geeinigt, aber eigentlich einen Arbeitsnamen für die Sendung haben wir. Und das war System Erde.
Ja, genau, System Erde haben wir es genannt. Und soll eigentlich darüber gehen, was die Wissenschaft oder die einzelnen Wissenschaftler, die einzelnen Forschungsgruppen, die einzelnen Forschungsgesellschaften in den letzten 10, 15 Jahren rausgefunden haben, wie unser Erdsystem funktioniert, was für Veränderungen stattfinden, weil es ist schon interessant, was sich da alles getan hat.
Und da haben also auch aus den unterschiedlichsten Forschungsbereichen sich Gruppen gebildet, beziehungsweise aus den unterschiedlichen Forschungsbereichen hat man erkannt, dass man keine Daten eigentlich zu Erdsystemen so richtig besitzt. Man hat viel Einblick in viele Einzeldetails, aber was so die Ökosphäre, Biosphäre tatsächlich betrifft, das Zusammenspiel und also auch die Existenzgrundlage für alle Lebewesen, also auch für uns auf dieser Welt, da hat man festgestellt, da gibt es ein Defizit. Und da gibt es also auch ja so eine Strömung, die sich da herausgebildet hat. Wie nennt man die?
Das, was sich da rauskristallisiert in den letzten, kann man so sagen, 10 Jahren, 12 Jahren, nennt sich Erdsystemwissenschaften. Also, dass man versucht, die einzelnen Themenfelder zu vernetzen, weil die voneinander abhängen, sich gegenseitig bedingen und man hat halt gemerkt, man kann die einzelnen Systeme nicht für sich betrachten, was ich Atmosphäre oder Ozeane oder terrestrische Ökosysteme, sondern muss die miteinander vernetzen, wie die Veränderungen in einem Subsystem andere Subsysteme wiederum auch beeinflussen. Und da ist man halt dazu gekommen, dass man gemerkt hat, man muss wirklich themenübergreifend, weltweit, global, muss man sich vernetzen, um letztendlich zu verstehen, was passiert in unserem Erdsystem, wie weit sind wir eigentlich schon. Weil letztendlich rennt die Forschung eigentlich dem hinterher, was wir alles so anrichten. Also die Forschung ist verzweifelt dabei, zu verstehen, was für Veränderungen wir alles so auslösen und was das in Zukunft für Folgen haben könnte.
Ja. Und du hast dich dazu vor einigen Jahren hinreißen lassen oder bist...
Notgedrungen. Ich wurde gezwungen sozusagen.
dich mit Studien auseinanderzusetzen. Also genau. Ist jetzt so, auch wenn wir keine Wissenschaftler sind, kann man sich trotzdem ernsthaft mit den Ergebnissen von Studien auseinandersetzen.
Auf jeden Fall.
Und auch da für sich den Inhalt herausfiltern. Mhm. Und weil jetzt auch in der Sendung, also wir wollen jetzt nicht so eine hochwissenschaftliche Sendung machen, aber es wird dann doch immer wieder Themenbereiche geben, wo man scheinbar ans Eingemachte geht. Mhm. Das wollen wir natürlich jetzt nicht so gestalten, dass wir unsere Zuhörer zu einer anderen Sendestation treiben wollen.
ja. Also ein Zuhörer verblieb uns.
Ja, genau. Das ist uns ganz wichtig, dass ihr da draußen auch was davon habt. Ihr könnt übrigens auch, also deswegen werden wir das versuchen, auch ein bisschen locker zu machen, aber immer noch mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, es wird halt dann doch auch Hinweise auf viele Studien geben, die eben diese Erdsystemwissenschaftler aggregiert haben aus vielen anderen Studien, die sich mit Teilaspekten beschäftigt haben und dann neue Fragen gestellt haben. Guckt, gibt es da Ergebnisse? Kann man die irgendwie zusammenfassen? Kann man die vergleichen?
Was bedeutet das eigentlich? Was haben andere rausgefunden?
Ja, auch? Genau. Und dazu gibt es auch einen Blog jetzt extra für diese Sendung eingerichtet, wo die interessierte Zuhörerin, der interessierte Zuhörer gerne selbst nachrecherchieren kann. Also die Studien, über die wir hier sprechen, sind veröffentlicht worden alle und die Ergebnisse sind auch allen zugänglich und vielleicht ist es für die ein oder andere doch interessant, sich da selbst nochmal mit den Thematiken auseinanderzusetzen, weil da gibt es nämlich auch sowas wie Grafiken und Tabellen, die man in einem Radio schlecht rüberbringen kann, aber die einem unter Umständen auch die Brisanz von manchen Entwicklungen deutlicher vor Augen führen.
Auf jeden Fall. Die ganzen Grafiken und Bilder, die veranschaulichen wirklich sehr gut, was vorgeht in der visuellen Form. Und das ist nochmal was anderes wie einfach nur Zahlen, sondern wenn man das wirklich in Tabellen oder wenn man die Landoberfläche sieht oder Ozeanoberfläche und dann letztendlich genau farblich eingefärbt sieht, was sich da verändert, wo es kritisch ist, wo es noch im grünen Bereich ist. Und von daher sind so Grafiken eigentlich ganz gutes Mittel oder der Wissenstransfers. Und deswegen haben wir halt einen Blog eingerichtet, den nennen wir systemerde.blogspot.de, also nochmal systemerde.blogspot.de, und dort werden alle Informationen, die wir hier letztendlich besprechen werden, werden die Quellen aufgeführt werden und die ganzen Infos, das sind jetzt nicht eigene Meinungen, die wir haben oder die ich habe, sondern es sind immer letztendlich Erkenntnisse von Studien oder von Forschungsvorhaben internationalen zu gewissen Themen. Daher kommen die Zahlen, daher kommen die Verständnisse und das ist dann in dem Blog letztendlich alles aufgelistet, auch mit Grafiken und Bildern dazu. Genau, da kann man immer schon nochmal nachlesen und sich nur den Blog durchlesen.
Und wir machen jetzt ein bisschen Musik, bevor es dann anfängt mit dem Thema System Erde. Und da könnt ihr euch ja, wenn ihr Lust habt, nochmal einen Block und einen Stift holen. Und dann sagen wir den Titel, die Adresse des Blogs, geben wir dann nochmal durch zum Mitschreiben. Und wir werden auch immer wieder mal zwischendrin darauf hinweisen. Und ansonsten wird das natürlich auch der Hinweis auf den Blog im abs-magazin.de auf unserer Seite, wo wir unsere Sendung ja auch einstellen, auch nochmal nachzulesen sein. Gut, dann geht's jetzt gleich mit einem thematischen Stück los, mit einem Lied zum Einstieg. Und das sind die Ohrboten mit Keine Panik. Oh! Genau, das wollen wir eigentlich nicht.
Also genau, nicht blind vertrauen, bitte.
Nicht blind vertrauen.
Immer kritisch bleiben. Ja. Und nie das glauben, was irgendwo steht, sondern immer hinterfragen. Bücher haben nie immer recht und Radiomoderatoren schon mal gar nicht.
Obwohl ich das grundsätzlich eigentlich jetzt als blöd finde. Aber ich wusste ja, also die Macht des Faktischen lässt mir keine andere Wahl, als zu sagen, ja, du hast recht.
Ja, Irren ist menschlich.
Ja, und viele Menschen sind auch irre. Aber,
okay, ja.
Oh, Brüll, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Die Stimmung ist schon gut. Obwohl der Patient, also die Diagnose gerade eben, war ja nicht so lustig. Wir wollen ja eine Sendereihe draus machen und wir werden das auch nicht jede Sendung wieder sagen. Aber am Anfang ist es doch vielleicht schon ganz wichtig, dass wir auch nochmal auf Wissenschaft eingehen, auf Wissenschaftsbetrieb und auf Studien. Also was mit Studien, was sind das überhaupt, wozu braucht man das? Mhm. Weil man hört ja oft in den Medien, wenn Studienerkenntnisse veröffentlicht werden, dann heißt es auf einmal so und so viel Prozent und das heißt dann jetzt das und das. Mhm. Aber ganz so einfach ist es eigentlich
absolut
nie. Und Wissenschaftsbegriff. Also vielleicht kann man mal kurz sagen, warum werden Studien durchgeführt und wie, was für ein methodisches Mittel benutzt man auch da in der Regel dazu, also dass man eine Aufgabenstellung hat und so weiter.
Also ich meine, erstmal muss man sagen, erstmal ist so der Glauben an die Wissenschaft ist ja teilweise beschädigt worden, auch die ganze Klimaerwärmungsdiskussion.
Ja, und Atombomben und so.
Und da wird immer darauf hingewiesen, dass das ja alles korrupt ist, der Wissenschaftsbetrieb etc. pp. Aber man kann eigentlich sagen, dass das wissenschaftliche Ergebnisse werden umso mehr korrumpiert, je mehr politische und ökonomische Interessen mit reinspielen. Das ist so das eine. Wer bezahlt Studien? Zum Beispiel Pharmaindustrie, Studien von der Pharmaindustrie sind im Prinzip das Übelste, was die Wissenschaft zu bieten hat, aber es gibt natürlich dann auch bessere Felder und so war ich jetzt Ozeanographen, die über den Ozean forschen, die haben jahrzehntelang vor sich hingeforscht, da gab es keine großartigen politischen, ökonomischen Interessen, sondern es waren letztendlich von staatlich finanzierte Förderungstöpfe, aus denen die sich gespeist haben, diese Studien, und die waren dann, sind ergebnisoffen, und da kann man eigentlich sagen, unsere Forschung über den Ozean war bis jetzt noch nicht korrumpiert. Jetzt, nachdem die Voraussagen immer schlechter werden, die Ozeane, wird er vielleicht in den nächsten Jahrzehnten mehr korrumpiert werden, der Prozess mit den Ozeanen. Aber momentan ist es noch nicht so. Und so ist es generell so, dass letztendlich Studien über das System Erde oder wissenschaftliche Arbeiten über das System Erde sind eher weniger korrumpiert als das wissenschaftliche Arbeiten zum Beispiel Thema Pestizide zum Beispiel.
Genau. Ja, aber man muss natürlich auch sehen, es gibt ja auch immer die Frage, wer hat ein Interesse an Studien, wer gibt Studien in Auftrag? Aber es gibt ja auch tatsächlich Leute, die für Stiftungen oder für Universitäten arbeiten, die für sich bisher noch in Anspruch nehmen, relativ unabhängig zu arbeiten, wobei das im Universitätsbetrieb ja auch nicht mehr zutrifft. In vielen Ländern sind Universitäten verstaatlicht oder nicht verstaatlicht, sondern privatisiert. Das ist vielleicht in Europa oder hier in Deutschland noch ein bisschen eine Sonderposition. In anderen Ländern sieht das schon ganz anders aus und da ist es wohl schon so, wes Brot ich esse, das Ding ich forsche oder so, müsste man sagen. gut, aber es gibt trotzdem immer da auch noch andere Verbände, Greenpeace oder andere Institutionen, die auch Forschung beauftragen oder Forschung in Auftrag geben. Wobei natürlich auch
da das Ergebnis offen teilweise.
Ja. Aber mit diesem Begriff korrumpiert, letztendlich korrumpiert man sich ja schon, indem man eine Frage stellt. kann passieren. Aber das nur noch mal so zur Klärung.
Also mein persönlicher Eindruck ist halt, was ich immer spannend fand, also jetzt die DDR-Systemwissenschaftler, also die, die jetzt über atmosphärische Prozesse nachforschen, über wie Ökosysteme funktionieren, was in den Ozeanen passiert, was für eine Rolle Biodiversität hat, was für eine Rolle hat jetzt letztendlich irgendwelche Nährstoffkreisläufe, welche Rolle spielen irgendwelche Prozesse auf Eisoberflächen in der Arktik und solche Geschichten. Das ist eigentlich relativ, die wollen rausfinden, was da Sache ist. Die wollen das System verstehen und die vernetzen sich eigentlich seit 20, 30 Jahren vernetzen die sich immer mehr. Die Wissenschaftler haben Forschungsgesellschaften zu Fragen gegründet und da versuchen letztendlich teilweise hunderte bis tausende Wissenschaftler zu Fragen, zum Beispiel Ozeanversauerung. Die Konferenzen sind über 1000 Wissenschaftler inzwischen bei der Konferenz nehmen teil. Die versuchen rauszufinden, was für Folgen haben eigentlich Ozean, die Versauerung der Ozeane, was für Folgen hat es für Ökosysteme, für Tiere, für biochemische Prozesse in den Ozeanen. Und da muss man schon sagen, man hat die wollen wissen, was da passiert. Ja, und von daher habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt so korrumpiert wäre, diese Bereiche. Und es geht vor allen Dingen auch darum, Größenordnung und Verhältnisse herauszufinden. Deswegen auch Zahlen, was du gemeint hast, Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil es ist nie so, dass die Zahl 45%, das ist jetzt die Zahl, wir brauchen 45% von dem oder.
Außerdem spätestens seit Douglas Adams wissen wir eigentlich, dass die 42 die Zahl ist.
Absolut, die 42. Genau, wir haben 42 schon verbraucht. Ja. Genau, noch 58% haben wir noch. Nein, Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Vor allem muss man verstehen, es gibt keine exakten Zahlen da draußen, sondern alles Näherungswerte. Und die ganze wissenschaftliche Prozess, der versucht eigentlich, sich immer besser zu nähern und immer genauer zu werden in seinen Aussagen. Und das ist das, was in vielen Feldern stattfindet. Manche Felder sind ein bisschen ungenauer, manche Felder genauer. Und die ganze Erde verwandelt sich eigentlich in eine einzige Messsonde. Das ist auch voll spannend. Wir haben immer mehr Satelliten da draußen. Wir haben ein Ozean überspannendes Bojensystem inzwischen da draußen. Wir haben immer mehr Forschung über Ökosysteme, Regenwälder, borealen Wälder. Wir haben immer mehr Daten aus der Arktis, immer mehr Daten aus der Antarktis. Also die Datenmenge nimmt rasant zu. Also vor allem in den letzten 10 bis 5 Jahren hat sich einiges getan, was das Verständnis betrifft. Und das finde ich auch sehr spannend im Prozess da draußen.
Also auch aus der Erkenntnis heraus, dass man erkannt hat, man weiß einfach über viele Dinge zu wenig, die Zusammenhänge irgendwie zuordnen zu können, um annähernd zu verstehen, was Ursache und was Wirkung ist.
So ein schönes Beispiel fand ich interessant. Erst 1985 haben sich die Atmosphärenwissenschaftler zusammengeschlossen und haben zwei Forschungsgesellschaften gegründet, die haben Prioritäten festgelegt. Welche Bereiche müssen als nächstes erforschen in der Atmosphäre? Was ist noch unbekannt? Wo ist das größte Defizit an Unwissen? Wo müssen wir uns konzentrieren, schwerpunktmäßig? Weil die haben ja auch nicht unendlich Gelder zur Verfügung, weil das stimmt nämlich eben auch nicht. Die müssen sehr sparsam mit ihren Geldern haushalten. Und vorher war die Atmosphäre nur ein monolithischer Block. Es gab halt ein bisschen Sauerstoff, es gab ein bisschen Stickstoff, es gab ein bisschen Spurengase, Edelgase und das war es gewesen. Und man hat halt gemerkt, das stimmt überhaupt nicht mit dem überein, was Sache ist. Wegen Atmosphäre ist was anderes in der Nordhalbkugel oder in der Arktis, wie über den Ozeanen oder über den tropischen Regenwäldern.
Oder über Ballungsräumen, wie über Europa oder Nordamerika.
Genau, und überall ist Atmosphäre ein bisschen was anderes. Sprich, es finden sehr viele chemische Prozesse in der Atmosphäre statt, mit ganz vielen Spurengasen. Und das als Block zu begreifen, hat überhaupt nicht funktioniert oder es wird der Sache überhaupt nicht gerecht. Und die haben in den letzten 20, 25 Jahren so viel über Prozesse in der Atmosphäre herausgefunden, wie Wolkenbildung funktioniert, die Aerosole darauf Einfluss haben, wie Radikale abgebaut werden oder wie Giftstoffe produziert werden, was für Mechanismen, was für Zyklen. Und es ist richtig spannend, was da allein passiert. Das gleiche mit Ökosystemforschung. Die haben sich 92, haben die sich konstituiert, die Forschung über Ökosysteme, weil die vorher waren Wald ein Wald, es waren halt Bäume, ja. Waren ein bisschen Tiere, ein bisschen Säugetiere und war's. Und da war schöne Aussicht und sowas. Und inzwischen ist es sehr viel komplexer geworden. Welche Rolle spielt Biodiversität für Wälder? Welche Rolle, was für eine funktionale Diversität haben? Was für Funktionen haben die eigentlich? Und da hat sich auch in den letzten 25 Jahren so viel getan. Also Darwin ist sozusagen outdated in ganz vielen Bereichen.
Ja, da sind aber auch Themen jetzt dabei. Also merkt man schon, über die werden wir später auch noch sprechen im Laufe dieser Sendereihe. Zu dem Wissenschaftsbegriff kann man vielleicht auch noch mal sagen, weil du gesagt hast, haben sich auch Gesellschaften gebildet, aber auch die UNO
die ist auch sehr wichtig,
ist da auch, hat auch eine sehr wichtige Funktion eingenommen, also die Vereinten Nationen. Und die haben GEO gegründet. Global Environment Outlook. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Das ist ja auch nochmal so ein exemplarisches Beispiel, wie Wissenschaftsbereiche zusammengefügt werden.
Vor allen Dingen, wie komplex das eigentlich ist. Ja. Also ein bisschen mal die Herleitung. Es gab 2005, gab es Global Ecosystem Assessment. Das war so der erste große Report über das Erdsystem. Von der UNO wurde das finanziert. Und da haben tausende Wissenschaftler dran teilgenommen. Und also deren Forschungsergebnisse sind da eingeflossen. Das war der erste Versuch, das Erdsystem wirklich aufzulisten. Was haben wir da eigentlich? Was für Veränderungsprozesse? Was existiert eigentlich noch? Was haben wir schon weggemacht? War so der erste große Versuch. Und das wurde dann abgelöst von Global Environmental Outlook. Oder abgelöst, vielleicht der falsche Begriff. Aber das ist jetzt der hauptsächliche Flaggschiff-Report der UNO, eigentlich bezüglich der Erde. Und da machen also jetzt im neuesten Report, der ist jetzt von 2016, da haben 600 Wissenschaftler teilgenommen, die haben also dran geschrieben an den Report. Das geht also um Ozeane, Atmosphäre, Klimaerwärmung, Nährstoffkreisläufe, Biodiversität, terrestrische Ökosysteme. Es geht also im Prinzip, das ganze Ding wird durchdekliniert in diesem Report. Der hat auch, weiß ich gar nicht, wie viele Seiten der hat, bin ich mir jetzt unsicher, 450 oder sowas, die kleine Version, kann auch der gesamte Report sein. Aber auf jeden Fall 600 Wissenschaftler haben teilgenommen und Forschungsergebnisse von 10.000 sind da eingeflossen. Ja, genau, also nur mal diese Komplexität dahinter.
Also die 600 sind tatsächlich nur die sich mit dem schriftlichen Werk beschäftigt haben, aber die haben dann sozusagen mit anderen zusammen Themen erarbeitet oder aggregiert aus den Forschungsergebnissen, die die Situation, die Erdsituation auch darstellen sollen. Und aber wie lange braucht die UNO für so ein Werk?
Also Global Environmental Outlook. Da muss ich auch das ist auch so ein Ding, wenn ich mir nicht ganz sicher bin und du mir nicht ganz sicher, werden wir auf jeden Fall das auch immer erwähnen. Ich glaube, der Rhythmus ist alle 5 Jahre von dem Teil.
Ja, das waren also jetzt so die grundsätzlichen Dinge, die wir eigentlich nochmal besprechen müssten, bevor wir uns dann so dem Thema zuwenden. Vielleicht auch nochmal, klar sind wir natürlich Menschen, die in dieser Welt leben und wir haben auch eine eigene Meinung, aber wir versuchen das schon, auch wenn wir hier rumwitzeln und uns über manches lustig machen, werden wir trotzdem versuchen, uns um eine Seriosität, um die nötige Seriosität und Unabhängigkeit zu bemühen. Also das, was ihr jetzt hier von uns dann im Zusammenhang mit den Studien und den Erkenntnissen, die da gewonnen wurden, hören werdet, sind keine persönlichen Stellungnahmen. Sollten persönliche Stellungnahmen irgendwann mal kommen, werden wir
bitten wir diese
kennzeichnen. Und wenn wir manchmal lachen, das ist halt wie mit dem Tod, wenn man ihn nicht entrinnen kann, muss man wenigstens über ihn lachen dürfen.
Auf jeden Fall, ja. Es gehört eine gewisse Form von Zynismus vielleicht dazu, aber es ist...
Ja. Okay.
Der Zustand des Patienten angebracht.
Ja, was meinst du? Wir werden ja dann gleich nochmal ausholen. Unsere Zuhörerschaft war jetzt schon brav und wir sind jetzt schon in der 24. Minute gleich dieser Sendung. Ich denke, wir gönnen uns und unseren Zuhörern nochmal eine musikalische Entspannung und dann haben wir die Möglichkeit, uns noch einmal thematisch zu sammeln. Und weiter geht es jetzt. Mit was geht es mir jetzt weiter? Mit einem Musikstück, ich weiß jetzt nicht. Sag's euch hinterher,
was es war.
Ah, Kenny Arcana. Genau, da muss ich jetzt aber nochmal hier eine Schaltung vornehmen. Da. So. Ich hoffe, ich habe die richtige angesteuert. Das war Taktraum mit dem Umweltsong. Mir ist aufgefallen bei der Recherche jetzt nochmal so nach passenden Musikstücken. Da gibt's unheimlich viel Schmalz in dem Bereich oder esoterisches Gedudel. Und die da tatsächlich so momentan am umtriebigsten sind, zumindest was also YouTube angeht, das sind Rapper.
Okay.
Mit mehr oder weniger Erfolg. Das kann die Zuhörerschaft sich selbst überlegen. Ja, das nur mal so als Hinweis. Ansonsten heute am 4.1.2017 und ich habe mir dieses Datum extra aufgeschrieben, damit ich es nicht falsch sage. Sonst habe ich nämlich meinen großen Hang dazu, die Neigung. Heute am 4.1.2017 hört ihr das ABS-Magazin, wie immer in der Zeit von 16 bis 17 Uhr auf eurem Lieblingssender Radio X 91,8 UKW oder 99,85 im Kabel oder www.radiox.de im weltweiten Netz. Und wenn ihr Informationen, die hier in der Sendung gegeben werden zu Studien und die euch interessieren und ihr die Studien gerne nochmal selber nachlesen möchtet, dann empfehlen wir euch unter der Seite www.systemerde.blogspot.de einfach mal nachzuschauen. Oder wenn euch das alles zu schnell ging, habt ihr auch die Möglichkeit, in 1 bis 1,5 Tagen nach dieser Sendung die Sendung dann auf der Seite www.absmagazin.de nochmal eingestellt nachhören zu können und dann dort auch die Hinweise zu finden auf diesem Blogspot. Okay. Vielen Dank, Dieter Thomas Heck, geh in den Schrank.
Okay, wir wollen ja eine Sendung machen über Planet Erde, das ist so unser Plan. Was sind so die wissenschaftlichen Erkenntnisse?
Planet, ja.
Genau, Planet Erde. Ein Hinterweltlerplanet irgendwo im Universum, dem Spezies Mensch hier Unwesen treibt. Und ist auf jeden Fall, weil es geht im Prinzip darum, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten 10 Jahre einfach mal ein bisschen in die Öffentlichkeit zu transportieren, weil leider die Medien bilden das nur sehr unvollständig dar und sehr oberflächlich. Das, was da eigentlich so an Erkenntnissen kommt. Und man kennt ja alle so dieses, dass wir schon 1,5 Erden verbrauchen, diesen ökologischen Fußabdruck letztendlich, der schon ein bisschen zum Ausdruck bringt, dass wir es eigentlich übertreiben, dass wir zu viel betreiben. Aber dieses Konzept war halt nicht sehr aussagekräftig. Man wusste nur, man verbraucht zu viel, ist nicht gut für die Erde. Aber was es genau heißt, weiß man nicht durch so ein Konzept. Deswegen, weil immer mehr Wissenschaftler weltweit ein ungutes Gefühl bekommen haben bezüglich dessen, was sie rausgefunden haben im Erdsystem und was unsere Zukunft betrifft, wurde nach neuen Konzepten gesucht oder neuen Strukturen oder Systemen oder Theorien, die besser beschreiben oder besser versuchen zu fassen, wie weit wir schon sind in unserem Erdsystem. Und das Konzept, was sich weltweit durchsetzt, ist das Planetary Boundaries System, also planetare Grenzen. Die haben das Erdsystem in neun Grenzen haben die definiert vom Erdsystem, bei dem sie bei jeder Grenze letztendlich versuchen herauszufinden, wie weit wir schon sind. Und das ist so Sachen wie zum Beispiel Biodiversität, funktionale Biodiversität ist so eine Grenze, Biosphärenintegrität nennt man das, andere sind Nährstoffkreisläufe, andere sind chemische Vergiftung, ist eine andere planetare Grenze, Ozonschicht ist auch eine andere planetare Grenze, Verschmutzung der Atmosphäre durch Aerosole ist eine andere planetare Grenze, Ozeanversauerung auch wieder eine planetare Grenze, also 9 Stück haben die davon definiert, einfach weil sie gemerkt haben, wir sind langsam so weit, dass unser Einfluss aufs Erdsystem so groß ist, dass wir planetare Systeme gefährden ihre Funktionsfähigkeit bezüglich der Herstellung oder Gewährleistung der Lebenszustände oder Verhältnisse, die wir als Menschheit brauchen, um auf diesem Planet auch in den nächsten Jahrhunderten überleben zu können oder in zivilisatorischer, gesellschaftlicher, annehmbarer Weise zu existieren. Genau, das ist so das System, das sich da durchsetzt.
Also, dass man das jetzt so betrachtet, in verschiedene Sphären aufgeteilt hat, die man einer genaueren Betrachtung unterzieht, weil man davon ausgeht, dass also der Mensch in seiner Gesamtheit als hier auf diesem Planeten mittlerweile also in der Lage ist, ob bewusst oder unbewusst, planetare Systeme zu beeinflussen.
Mhm. Genau.
Unwillkürlich. Aber nicht willkürlich.
Absolut.
Bisher zumindest. Wir
führen langsam ein Buch darüber, wie weit wir schon sind und was das eigentlich heißt. Und so bei diesen neuen planetaren Grenzen gibt es eigentlich drei, wo wir jetzt schon langsam, also bei zwei sind wir klar, außerhalb jeglich von Gut und Böse, was jetzt die Veränderung betrifft. Das eine ist Biodiversitätsverlust, sind wir weit im roten Bereich. Man sagt inzwischen, wir befinden uns im sechsten Artensterben, das wir ausgelöst haben. Und das andere ist Nährstoffkreisläufe. Es ist auch im roten Bereich, weil wir einfach viel zu viel reaktiven Stickstoff entlassen in die Umwelt. Wir überdüngen den Planeten
sozusagen. Ja, also Stickstoff ist einer von den vielen Pflanzendüngern, die man zum einen so in den Acker einbringen kann, aber die kann man auch anders in die Atmosphäre entlassen, indem man
viele fossile
Brennstoffe verbrennt, also fliegt, Auto fährt oder mit Öl heizt oder ähnlichen Dingen.
Und dazu die ganzen Düngergeschichten auf Feldern.
Die dann in die Flüsse kommen, aber gut, das sind alles so Sachen.
Andere Sachen. Aber man ist halt inzwischen so weit, dass man sagt, es gibt planetare Grenzen. So vor 4, 5, 6 Jahren kamen so die ersten Studien raus, die so die Frage in den Raum gestellt haben, können wir das Erdsystem zum Kippen bringen? Geht das überhaupt? So, inzwischen ist es mehr oder weniger, hat sich diese Meinung etabliert. Ja, wir können das Erdsystem zum Kippen bringen. Die Frage ist halt nur, wie weit sind wir? Wie lang können wir noch so weitermachen wie bisher? Und wann kippen einzelne Systeme?
Ja.
Und da wird fieberhaft weltweit dran geforscht, um rauszufinden, wie zeichnen sich Kippprozesse ab von Ökosystemen, wie zum Beispiel Regenwäldern, am Amazonas zum Beispiel, oder wichtigen Meeresregionen. Wann merkt man, dass Systeme kippen? Und wo sind wir in den einzelnen Systemen? Und da ist letztendlich, es ist ein Wettrennen mit der Zeit, was da stattfindet.
Ja, es geht ja natürlich dann auch einhand mit dem, mit der Versensorisierung des Planeten, also dass man
schöner Begriff, Versensorisierung,
dass man also die Ökosysteme ganz anders versucht zu beobachten, also auch mit diesen Meeressonden über Satelliten oder andere Methoden, die man da anwendet. Aber vielleicht jetzt gerade nochmal, das, was du jetzt auch angesprochen hast, ist auch nachzulesen in dem Geo5-Report von der UNO. Ne?
Das die weisen jetzt darauf hin, auf das planetare Grenzen-Konzept, dass es nützliche und wichtige Konzepte.
Das heißt auch im englischen Sprachgebrauch nochmal
Planetary Boundaries.
Planetary Boundaries. Also
a safe operating space for humanity.
So. Okay, und das kann man also auch dann in ausführlicher Art nochmal nachlesen.
Ich werde schon ein paar Studien dazu verlinken zu dem Konzept.
Ja, aber man muss halt des Englischen mächtig sein oder eine gute Übersetzungsmaschine haben.
Ja, wahrscheinlich eher das Englische mächtig. Ja. Oder mal 10 Jahre warten.
Okay. Ja, vielleicht hat man ja auch eine zweiarmige Übersetzungsmaschine in der Nähe.
genau. Ich meine, das Interessante ist halt, man weiß eigentlich gar nicht, was für einen Einfluss oder welche Größenordnung unser Einfluss eigentlich schon weltweit erreicht hat. So Zahlen zirkulieren leider nie. Es wird in den Medien auch nie wirklich darauf hingewiesen. Nur so ein Beispiel, zum Beispiel, wir haben so 140 Millionen Quadratkilometer Landoberfläche. Davon sind 36 Millionen Quadratkilometer Weideland. So, 15 Millionen Quadratkilometer ist Anbaufläche. Das heißt, wir haben 41 Millionen Quadratkilometer plus minus ein paar Millionen, welches wir allein für unseren Nahrungsmittelanbau und für unseren Fleischkonsum benötigen. Und dazu kommt dann noch oder ein anderes Ding, wir werden in den nächsten bis 2050, das fand ich nämlich auch ganz interessant, wie viele Straßen wir bauen werden. 25 Millionen Kilometer Straßen werden dazukommen, also 60% mehr, wie wir jetzt schon haben. Das wird meistens in Entwicklungsländern stattfinden, in noch unberührten Ökosystemen, so eine andere Zahl. Ein anderes Ding ist, man sagt, wir verwenden 60% des Süßwasserabflusses der Kontinente inzwischen. 60% des Süßwasserabflusses der Kontinente. Also Seen, Fluss, alles, was Fließgewässer sind, verwenden wir 60% von dem Wasser. Nicht, dass wir es entnehmen komplett, es wird auch ganz oft wieder zurückgespeist oder nur aufgespaut, aber auch entnommen für Bewässerung. Das ist so eine schöne Zahl. Ein anderes Ding ist, man nimmt an, dass wir von der jährlichen Photosyntheseleistung der terrestrischen Vegetation bis zu, also die Zahlen gehen bis hoch bis 45. Also
mit terrestrischer Vegetation meinst du die Vegetation an Land, nicht die im
genau.
Wasser?
Genau, Wälder, Graslandschaften, ja. Erstmal so, als weil es eigentlich so wichtigsten sind, sagt man, dass wir so 25-40% verwenden. Ich eher tendiere dazu, 25%, so die neueste Studie, verwenden 25% der Photosyntheseleistung der terrestrischen Ökosphäre, was schon eine Menge ist.
Um Nahrungsmittel zu produzieren.
Nahrungsmittel, Holz, Einschlage, solche ja, Geschichten. Also aber vor allen Dingen Nahrungsmittel auf jeden Fall. Natürlich ist Entwaldung, Holz ist auch ein wichtiger Faktor da drin.
Holz ist ja auch immer noch der Baustoff schlechthin weltweit.
Auf jeden Fall sehr wichtig, wird überall gebraucht, vor allen Dingen Asien, aber auch wir, ganz klar, wir dürfen uns da nicht rausnehmen, was unseren Verbrauch betrifft, immer nur Asien zeigen.
Nein. Ja, da kann man eigentlich auch hier im näheren Umfeld bleiben, aber um die globalen Zusammenhänge zu verstehen, ist vielleicht ganz gut, auch andere Regionen dieser Welt zu betrachten.
Absolut. Ich meine, anderes schönes, was ist eine schöne Zahl, ist eine traurige Zahl eigentlich. Wir haben 50% der globalen Waldfläche schon gekappt. Also bei 50% haben wir schon den Waldbestand des Planeten vermindert seit Beginn der Industrialisierung. Ansonsten, wir haben noch so 40% unserer Landoberfläche von der biologischen Leistungsfähigkeit degradiert, also vermindert. So, das heißt dann, Ackerkrume und solche Geschichten, Nährstoffentzug oder auch Versalzung, Erosion der obersten Humusschicht und so Geschichten heißt es. Also, dass wir sozusagen weiträumig die Oberfläche des Planeten in seiner Funktionsfähigkeit vermindern. Und das ist auch eine Zahl, das kann so gar nicht weitergehen.
Aber warum ist das jetzt wichtig? Also man weiß ja, dass die Ressourcen knapp werden. Und das hat man ja vorher auch gewusst. Also letztendlich ist das jetzt die Frage, warum diese Zahlen und sind diese Zahlen tatsächlich, kann man die tatsächlich erhärten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, dass es Staaten auf dieser Welt gibt, die einfach eine ganz andere staatliche Infrastruktur haben und auch was die technologische Entwicklung anbetrifft, eine ganz andere Infrastruktur haben. Wenn da Studien durchgeführt werden, kann man die dann auch miteinander vergleichen? Also was ist da jetzt so der Hintergrund? Es geht also jetzt zum einen um die Bestandsaufnahme und da sind sehr dramatische Entwicklungen, aber kann man das tatsächlich so machen, dass man sagte, in dem einen Land wird jetzt das beforscht, in dem anderen wird das beforscht und da kommen zu ähnlichen Dingen Resultate raus und die mischen wir jetzt zusammen und rechnen die auf? Oder?
Nö, es ist also meistens sind das Zahlen, die kommen von Forschungsgruppen, die Forscher sitzen meistens dezentral irgendwo auf dem Planeten, arbeiten zusammen, um solche Zahlen überhaupt zustande zu bringen. Und wie gesagt, es sind alles Größenordnungen, es sind Näherungen an Größenordnungen und es sind in dem Sinne keine exakten Zahlen. Zum Beispiel allein Photosyntheseprodukt, was verbrauchen wir als Menschheit. Wie gesagt, die Zahlen gehen von 25% bis hoch bis 40%. Eine alte Studie war von 10-55%, war so den Ergebnissen, weil sie einfach zu wenig Informationen hatten. Aber es ist einfach mal, um eine Vorstellung überhaupt zu vermitteln von dem, was wir eigentlich da an umwälzenden Prozessen alles so in Gang schmeißen. Und wir sind schon sehr weit auf jeden Fall. Und deswegen finde ich die Zahlen ganz praktisch. Aber man darf sie nicht nehmen, dass sie sozusagen die Wahrheit verkünden. So was anderes, dass man sagt, die eine Studie hat halt für die Photosyntheseleistung des Planeten von 14 auf 25 im letzten Jahrhundert hoch, 25%. Und es wird angenommen bis hoch, bis 40% bis 2050. Und eine andere Studie geht davon aus, allein für Biosprit, wenn es so weitergeht, könnten wir bis 2050 15% der Photosyntheseleistung der terrestrischen Landfläche brauchen. Das sind alles im Prinzip Näherungswerte, aber 15% nur für Biosprit wäre dramatisch, ja. Bis 2050.
Man muss natürlich auch sehen, dass also die terrestrische Landfläche ja auch nicht unendlich ist, zum einen. Zum anderen, dass auch nicht überall Pflanzen wachsen können, die man für Nahrungsproduktion oder auch als für nachwachsenden Rohstoff Wald oder so benutzen kann. Also wenn dann so Wälder verschwinden, dann sind die auch erstmal weg. Also die Wüste Sahara wäre da zum Beispiel. Die
großen Beispiel, was wir hinterlassen
Sierra
haben.
Nevada, ja. Gobi. Ja. Gerade also auch die Sahara ist wohl auch durch die nicht nur durch Klimawandel, sondern auch tatsächlich durch Menschenhand auch mit ausgeweitet worden. Also die Römer zum Beispiel haben ja alles mit Holz gebaut und hatten einen riesigen Verbrauch. und andere Kulturen ja auch, also brauchen wir gar nicht bis zu den Römern zurückgehen. Um jetzt die Kurve wieder zu unserem Thema zurückzukriegen. Also du wolltest jetzt nochmal vorstellen oder hast jetzt vorgestellt, was es so für
ein paar globale Zahlen
gibt, und die hast du jetzt auch rausgeholt aus diesen Geo5.
Nee, es waren Berichten. Diverse Studien waren das gewesen. Ja. Genau.
Vielleicht, by the way, wie kommst du denn an deine Studien, also oder an die Studien? Das sind ja alles öffentlich zugänglich jetzt.
Genau, also ich habe verschiedene Newsfeeder über verschiedene Themen und da kommen die Studien immer rein. Und dann letztendlich ist es halt so, dann lese ich mir oft halt nur das Abstrakt durch oder ich lese mir gesamte Studie durch. Also ich habe mir schon, keine Ahnung, jetzt das sind schon mehrere tausend wahrscheinlich, seit 10 Jahren bin ich dran an dem Thema. Und letztendlich gute Studien verweisen auf andere gute Studien. Es sind eigentlich alles Studien mit ganzen Teams. Und man entwickelt auch mit der Zeit ein gutes Gefühl mit was ist jetzt eher Mainstream, was ist ein Ausreißer. Und Ausreißer nehme ich eigentlich nicht, weil ich will mich auch selbst nicht irgendwie verblenden. Weil ich will schon eher wissen, was ist da draußen. Und nicht irgendwie mich nur auf das Extremste und auf das Katastrophalste stürzen. Weil das kann auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Ja, ja. Wir wollen hier auch keine Endzeitströmung verbreiten in dieser Sendung. Sondern Information ist immer wichtig, um Meinung bilden zu können, sich eigene Meinung bilden zu können. Und das wollen wir heute versuchen und mit dieser Serie auch im kommenden ganzen Jahr 2017 weiterhin.
Ein anderes schönes Ding ist, man nennt es The Great Acceleration, was eigentlich auch eine ganz wichtige Forschung dahinter ist. Seit dem letzten Jahrhundert, also Anfang 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert, bis heute haben wir überall exponentielle Steigerungsraten. Also was Landnutzung betrifft, Düngerverbrauch, aber auch Treibhausgase, die Atmosphäre zu entlassen, aber auch Fischfang, Holzverbrauch, ganz viele Geschichten, die eigentlich exponentiell ansteigen, Wassernutzung, solche Geschichten, bei denen eigentlich klar ist, wir können dieses Jahrhundert nicht so weitermachen. Aber da es ja alles zusammenhängt, auch mit unseren gesellschaftlichen Strukturen, auch mit unserem Gesellschaftssystem, in dem wir leben, ist es eigentlich auch klar, dass wir uns grundlegend verändern müssen als Gesellschaft, um auf diesem Planeten weiterhin existieren zu können.
Also um auf die Herausforderungen auch reagieren zu können.
Absolut. Und deswegen, darum dient auch eigentlich diese Sendung, deswegen ist es mir eigentlich so wichtig, weil es geht darum, dass wir uns als beteiligte Akteure verstehen, dass wir eben auch handeln müssen, dass wir müssen uns einsetzen, denn wenn wir nicht tun, wer tut es dann? Ja, weil die Politiker oder jetzt irgendwelche Großkonzerne, da wird nicht viel kommen. Die haben auch meistens die Entscheidungsträger überhaupt keinen Überblick mehr über das, was sie eigentlich anrichten, was die eigentliche Dramatik der ganzen Sache ist.
Das ist eigentlich auch gar nicht ihre Aufgabe, also als Vorstandsmitglied oder als geschäftsführender Vorstand musst du Gewinne akquirieren. Da brauchst du diese Information, das ist eher schädlich.
Was interessiert mich wahrscheinlich? Genau, unsinnigen Informationen, die stören mich hier in meiner Funktion.
Geld verdienen.
Ja genau, ich muss Profite optimieren. Ich kann mich jetzt nicht um irgendwelche Wälder kümmern, ich brauche Sojafelder.
Aber auch das wird wahrscheinlich kippen, denn Profite werden irgendwann nur noch generierbar sein, wenn man tatsächlich auch die Ressourcen dazu hat. Und die Ressourcen, also Profite sind auch nur langfristig generierbar, wenn man die Ressourcen pflegt. Also das wäre sicherlich eigentlich im eigenen, wohlverstandenen Eigeninteresse eines Unternehmers durchaus wichtig, auch da ein Gespür für zu entwickeln. Gut, da gibt es ja auch die ein oder anderen, die da ja zaghaft was machen, aber bei den wirklich großen Playern, da vermisst man das noch ganz eindeutig.
Also
da kommt man dann höchstens auf die Idee, den Diesel dann aus Raps oder aus Hanf herzustellen.
Ja. Und schreibt auf die Fahne, wir haben die Plastiktüten im HL abgeschafft.
Ja, genau.
Das ist dann die große ökologische Revolution in Deutschland. Die Plastiktüte im Rewe wurde abgeschafft.
Ja.
Ich nenne immer noch L. Ich werde wohl immer HL nennen, aber egal. Genau. Die Plastiktüte gibt uns dann ein gutes Gefühl. Aber
also die nicht mehr vorhandene, die wir abschaffen.
Ja. Nee, aber wir werden ja auf die einzelnen Themenfelder auf jeden Fall darauf eingehen. Was mir eigentlich wichtig ist, nochmal zu erwähnen, ist, viele Menschen denken ja, wir können das Erdsystem gar nicht beeinflussen, wir sind zu klein. Das ist letztendlich, entspricht nicht mehr unserem Stand des Wissens. Ja, wir können es beeinflussen. Und wir können halt letztendlich diese ganzen Ökosysteme da draußen, diese ganzen Wälder, die Ozeane, die Korallenriffe, die ganzen Graslandschaften, die Sümpfe, die Mangrovenwälder, all das, dieses ganze Leben da draußen, letztendlich stabilisiert das ganze System, die ganze Biosphäre. Und das ist inzwischen eigentlich auch Forschungsmeinung, gängige Forschungsergebnis, dass das gesamte Leben auf unserem Planeten hat die Bedingungen erschaffen. Sogar ist inzwischen so, dass Sauerstoff wurde erschaffen über das entstehende Pflanzen- und tierische Leben. Dadurch ist der Sauerstoff auf unserem Planeten entstanden. Die haben sozusagen die Oxygenation, im Englischen nennt man Sauerstoffizierung oder sowas, also die Anreicherung unseres Erdsystems mit Sauerstoff haben eigentlich Lebewesen weltweit erst angestoßen und vollzogen, und deswegen haben wir überhaupt Sauerstoff auf unserem Planeten in dieser Konzentration, eben wegen den Wäldern, wegen dem Plankton, wegen allem, was da draußen Photosynthese macht.
Ja, vielleicht sollten wir einfach jetzt mal mit einem Beispiel anfangen, so um ein bisschen auch reinzukommen, was so die Zusammenhänge anbetrifft, also wie Systeme sich gegenseitig bedingen und was passiert, wenn Bedingungen sich verändern, was mit den Systemen passiert. Mhm. Vielleicht können wir ja auch schon mal darauf hinweisen, dass wir also in der nächsten Sendung wollten wir über Artenverlust und
Rückgang.
Populationsrückgang sprechen, also Biodiversität und Artenverlust. Und in der dritten Folge soll es dann um Stickstoffkreisläufe gehen. Also das, was du vorhin auch
schon... Phosphor, Phosphat, Stickstoff, ja, also ja. Nährstoffkreisläufe. Genau.
Und da wir jetzt heute in der ersten Sendung so viel auch an Einführendes und Grundsätzlichem gesagt haben, hattest du ja gesagt, man könnte das zum Beispiel, also wie jetzt so die nächsten Sendungen auch laufen könnten, könnten wir jetzt heute mal ausprobieren. Da gibt es ein Beispiel, also wie Systemveränderungen sich gegenseitig bedingen und was das also für das System und auch für die Menschen, die damit im Zusammenhang stehen, bedeuten könnte.
Bedeuten kann, ja.
Ja, mal zeigen. Also heute schon mal anfangen, uns vorzustellen. Und das war das mit dem Schwarzen Meer.
Genau, the case of the Black Sea.
Ja.
Weil es geht ja mal einfach mal im kleinen Regionalen, weil das Schwarze Meer ist ein regional sehr klein. Wenn man das planetar betrachtet, ist ein regionales Beispiel. Und man sagt jetzt endlich, dass Biodiversität und Climate Change sind so die beiden Hauptgrenzen unseres Planeten, die, wenn wir sie überschreiten, die drastischsten Folgen haben werden fürs Gesamtsystem. Und das Schwarze Meer ist halt ein schönes Beispiel, was passiert, wenn man halt Biodiversität vermindert, Ökosysteme dadurch zerstört in ihrer Funktion, plus die Erwärmung, die dann hinzukommt, wie das zusammenspielen kann. Und das Schwarze Meer ist so 432.000 Quadratkilometer groß, ist durchschnittlich 2.000 Meter tief. Es hat einen kleinen Einfluss über den Bosporus. Und alle Gewässer weltweit, die werden letztendlich mit Sauerstoff die unteren Schichten durchsorgt. Das heißt, es gibt immer in Seen oder im Ozean gibt es Strömungen, die letztendlich von der Oberfläche Sauerstoff angereichertes Wasser in die Tiefe bringen und auch unten am Boden das Wasser mit Sauerstoff versorgen, sind normale Prozesse. Und wenn das im See passiert, sauerstofffreies Wasser sich ansammelt, dann ist das eigentlich ein Problem für Ökosysteme. Und im Schwarzen Meer war das so, weil es so geformt ist wie so eine Schüssel und eine kleine schlechte Durchmischung oder Frischwasserzufuhr beim Bosporus hat, war das seit jeher so, dass da unten eine sauerstofffreie Masse sich angesammelt hat, die letztendlich in den letzten Jahrzehnten weiterhin zur Oberfläche entgegengestrebt ist. Und was da passiert ist, in den 50er Jahren hat industriellen Fischfang haben wir angefangen. Wir haben die Raubfische weggefischt, die in den Jahrzehnten, die gefolgt sind. Dadurch hat sich eine trophische Kaskade ausgelöst. Und trophische Kaskade heißt nichts anderes, wie in dem Fall, die Raubfische wurden weggefischt. Die Fische, die Pflanzen fressen, haben sich vermehrt daraufhin. Die haben das Zooplankton gegessen, also kleine Krebse, Wimperntierchen. Diese kleinen Zooplanktontierchen, die essen wiederum das Phytoplankton weg. Aber da die Fische das Zooplankton weggegessen haben, ist das Phytoplankton explodiert daraufhin. Also die Biomassenproduktion hat sich vermehrt im Schwarzen Meer.
Phytoplankton, das Algen.
Algen, genau, kleine Einzeller auch, die Photosynthese betreiben, ist es. Es gibt so zwei Arten von Plankton, Zooplankton, Phytoplankton. Das eine sind eher so kleine Tierchen, ja. Und das andere sind Pflanzen im Prinzip, die Photosynthese betreiben. Und in den 80ern haben sich die ganzen Anrainerstaaten vom Schwarzen Meer zusammengesetzt, weil sie gemerkt haben, oh, wir haben ein Problem. Das sauerstoffarme Wasser geht immer weiter hoch zur Oberfläche, müssen etwas tun, weil
also
gleich...
Also die Schicht wird immer dünner.
Genau, die mit Sauerstoff angereichert war, die oberste Schicht. Weil wir haben natürlich auch dann von zwei Seiten, wir haben einerseits die Raubfische weggefischt, haben das Ökosystem damit gestört. Dann haben wir noch Nährstoffe eingeleitet über die ganzen Anrainerstaaten, weil die ja großflächig angebaut haben. Das hat dazu geführt, dass nochmal mehr Biomasse im Schwarzen Meer produziert worden ist über Algenblüten. Und die mussten dann gegensteuern, die ganzen Anrainerstaaten, haben die Mitte der 80er Jahre gemacht. Das hat auch ganz gut funktioniert bis Mitte der 90er Jahre. Also diese sauerstoffarme bis freie Wassermasse hat aufgehört, also hat sich verlangsamt der Horizont zur Oberfläche. Und Mitte der 90er hat sie es aber wieder beschleunigt. Also dass diese sauerstofffreie Schicht weiter dem Ozean, Meeresoberfläche entgegengestrebt ist. Und bis heute ist man so 90 Meter, 80 Meter unter der Oberfläche ist jetzt diese sauerstofffreie Wassermasse im Schwarzen Meer. Die waren 50er, 1955 war die gewesen 140 Meter weiter, also unter der Oberfläche. Und man nimmt an, also derzeitiger Kenntnisstand ist, dass sich diese sauerstofffreie Schicht 10 Meter in, 8 Meter in 10 Jahren weiter in der Oberfläche entgegen strebt. Was heißt, so in 100 Jahren würde das sauerstofffreie Wasser die Ozeanoberfläche, Meeresoberfläche erreichen. Und das Problem ist dabei, ist diese sauerstofffreie Wassermasse, das größte Depot an Schwefelwasserstoff, was auf dem Planeten existiert. Ein Schwefelwasserstoff steckt halt nach faulen Eiern, das wissen wir alle, ist aber auch schlecht löslich mit Wasser. Das heißt, in dem Moment, wo diese Wassermasse die Meeresoberfläche erreicht, wird das Schwefelwasserstoff entgasen. Und das ist nicht sehr nett. Und weiterhin hat man halt festgestellt, dass Stürme, wenn die über das Schwarze Meer ziehen, dass sie auch das Wasser bis 30 Meter Tiefe durchmischen. Das heißt, aus diesen 80 Metern und 100 Jahren werden dann plötzlich nur noch 70 Meter und vielleicht 80 Jahre. Dann kommt hinzu, man weiß nicht genau, wie sich die Erwärmung auswirken wird auf diesen Prozess, weil erwärmte Wassertemperatur führt auch zu schlechterer Durchmischung von den Schichten. Nachherigen Bekenntnisstand wird es wahrscheinlich irgendwann in den nächsten 40, 50, 60, 70 Jahren die ersten Ausstülpungen geben, wo Schwefelwasserstoff
permanent ausgast.
Ja, erstmal wahrscheinlich zeitlich begrenzt. Das kommt bestimmt sich mal aus an die Oberfläche, dann verschwindet es wieder, aber irgendwann wird es permanente Zonen wohl geben. Das ist momentaner Kenntnisstand. Schauen wir mal. Aber das ist halt ein schönes Beispiel, was zeigt, was wir anrichten können in so einem lokalen Beispiel. Und auch wie schlimm jetzt diese Schwefelwasserstoffentgasungen sein werden, das war jetzt nicht angegeben in den Studien, aber es wird wohl sicherlich nach faulen Eiern stinken, weil da braucht man nur sehr geringe Konzentrationen.
Ja. Ja. Frische Seeluft.
Ja, absolut, frische Seeluft.
Ja, von so einem umgekippten Tümpel. Eine neue Dimension. Aber das mit dem Schwarzen Meer ist ja sozusagen ein Paradebeispiel. Also wenn man da das ein ziemlich enges System, das man auch in der Gänze betrachten kann.
Schlechte Anfangsvoraussetzungen.
Ja, schlechte Anfangsvoraussetzungen. Es kann natürlich auch sein, dass es alles viel schneller geht. Also das sind ja auch, wie du ja vorhin auch immer sagst, es geht immer um Annäherungswerte, um zu verstehen. Und letztendlich sind da aber so viele Unwägbarkeiten, wie jetzt zum Beispiel Treibhaus, also Erderwärmung, weitere Umweltverschmutzung, also
oder Fischfang,
oder auch, ja, genau. Überfischung oder diverse andere Umweltkatastrophen, vielleict auch noch ins Schwarze Meer mündet die Donau.
Nährstoffeintrag, ne?
Der Don
ist halt so ein anderes.
Mündet da auch rein, also zwei große Flüsse, die durch Gebiete fließen. Also es ist nicht nur so, dass die Anrainerstaaten am Meer selber sondern eine Schuld daran haben, sondern eigentlich also auch die großen,
ja, oben,
die Flüsse. Also wir zum Beispiel, Donau entspringt ja hier in der Bundesrepublik. Don ist auch ein ziemlich langer Fluss, der auch durch die ganzen industriellen Ackerbaukulturen der ehemaligen Sowjetrepubliken führen, die auch heute noch
Anbau da draußen, ja, weil auch viel Baumwolle angebaut haben.
Also das sind dann alles so Faktoren, die man da betrachten kann. Genau. Deswegen ist es auch ein ganz gutes Exempel, ein Beispiel dafür, was auch so, wonach wir gucken wollen jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten.
Weil das war jetzt sozusagen nur das Beispiel an so einem kleinen Meer. Aber es wird dann eher dann um Ozeane gehen, es wird um ganze Kontinente gehen und nicht mehr um letztendlich um so regionale Beispiele.
Wobei dieses regionale Beispiel, ja, also wir haben ja noch andere Meere, zum Beispiel das Schwarze Meer hat ja durch den Bosporus den Zufluss ins Mittelmeer. Mhm. Und auch das Mittelmeer hat ja auch eine relativ schlechte Durchmischungssituation. Also kann durchaus sein, dass diese Probleme, die man jetzt da am Schwarzen Meer, also als Frage jetzt, könnten ja dann auch in der Zukunft für die anderen mehr oder weniger Binnenmeere, also Mittelmeer, Ostsee, auch eine Rolle spielen.
Ja, es gibt da viele Theorien und das wirklich letztendlich, was hast du darüber gestritten? Es gibt widersprüchliche Erkenntnisse, was das betrifft. Man nimmt an, dass es im ganzen Ozean sowas auch passieren kann, dass Schwefelwasserstoff produziert. Aber dann ist wiederum andere Studien haben das in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht nachweisen können. Das ist was Offenes. Aber bei Ozeanen ist es sind es sehr lange Prozesse über Jahrhunderte. Schwarze Meer ist halt sehr, 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 sehr viel kleiner.
Ja.
So, und von daher passiert es da halt schneller und vor allen Dingen sehr viel ungünstiger von Verhältnissen. Aber zum Beispiel die Ostsee ist auch ganz schlimm, was wir da betrieben haben, mit das verschmutzteste Meeresregionsplaneten,
naja,
das wir dann oben hinterlassen haben. Oder
gut, da wird das Spiel dann wahrscheinlich auch, wobei wir das jetzt nicht speziell erhärten können durch irgendwelche Studien, die wir gefunden haben, aber wahrscheinlich auch die geopolitisch, geostrategische Situation mit Ostblock gegen Westblock und dass da einfach auch zu erwarten ist, dass da noch einiges auf uns zukommt von Dingen, über die wir jetzt noch gar nichts wissen. Aber gut, bla. Das war jetzt also ein Beispiel. Versuchen wir doch nochmal, wir haben jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, versuchen wir doch nochmal den Bogen zurückzuspannen, denn es sind schon 56 Minuten unserer Sendezeit rum, heute am 4.1.2017. Ich glaube, da können wir heute auch nichts mehr Neues anfangen, Jan, oder?
Nein.
Dann würde ich vorschlagen, wir weisen jetzt nochmal auf unseren Blog hin, das ist www.systemerde.blog. blogspot.de oder auf www.absmagazin.de. Dort könnt ihr auch dann die Verlinkungen finden zu dem Blogspot und so weiter. Und es bleibt uns jetzt noch übrig, darauf hinzuweisen, dass am 18.01., also wir uns in 14 Tagen hier wieder treffen, ist dann auch wieder Mittwoch, wieder in der Zeit von 16 bis 17 Uhr. Und wie angekündigt, dass wir dann über Artenverlust und Populationsrückgänge sprechen wollen und das dann auch ein bisschen weiter durchdeklinieren in die einzelnen Bereiche.
Vielleicht kannst, drauflegen.
Ja, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was für Studien wir heute hatten. So.
Nee, mit Namen kann ich es jetzt nicht aufführen, weil ich versuche mir immer nur die Inhalte zu merken, aber nicht die Namen.
Okay. Also müssen wir auch noch dran arbeiten, alles klar. Oder ich muss dran arbeiten, dass ich das akzeptiere. Nee, ist ja auch in Ordnung. Du hast da so viel Vorarbeit geleistet, so viel Zeit reingesteckt. Okay, dann bleibt uns jetzt noch ein letzter Song, würde ich sagen. Und dann beenden wir das für heute, weil es geht dann hier auch gleich weiter mit Virusmusik. Im Anschluss um 17 Uhr bis 18 Uhr und dann folgen die Nachrichten in der Übernahme vom Deutschlandfunk. Und wir geben uns und unseren Hörern jetzt einfach noch ein Stück Musik mit auf den Weg in den weiteren Tag. Okay?
Mhm.
Gut. Dann, was machen wir dann?
Ei, schauen wir
dann
mal.
Dann. Ei, wann dann? Ei, jetzt? Okay. Noch einmal. So, also ihr Lieben da draußen, bleibt uns treu. Das war das ABS-Magazin heute am 4.11. Und gleich geht's weiter mit Virusmusik.